Also ich weiß schon, was wir rausziehen müssen, nämlich wo wir mit Caro über Kim Kardashian gesprochen haben und die Ozempic-Geschichte. Weißt du, ich meine, wir wissen immer noch nicht, ob die Kardashians wirklich diese Abnehmspritzen auch mal benutzt haben oder ob wir das die ganze Zeit nur denken. Nicht, dass sie hinterher um die Ecke kommt und sagt, ja, warum redet ihr denn über mich? Und so, weißt du?
Meinst du, falls Kim Kardashian urplötzlich Deutsch lernt und sich urplötzlich für einen Diabetes-Podcast interessiert, müssen wir es rausmachen?
Naja, du, die lässt ja vielleicht diesen Podcast mit ChatGPT für sich übersetzen. So, das kann ich mir schon vorstellen, dass sie jeden Abend das dann hört.
Die hat ja nichts anderes zu tun, als ChatGPT alle Podcasts dieser Welt nach ihrem Namen durchsuchen zu lassen. Und es dann selbst auch noch, ja, genau, fertig kommt.
Ja.
Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, Ozempic, Kim Kardashian, worum geht's in dieser Folge? Es geht um Ozempic, um dieses Abnehmen-Medikament, die Abnehmspritze.
Wir sprechen zum Beispiel mit Sweet Caramel Type 2, kennt ihr von Instagram, das ist die Caro, die ist Typ 2erin und hat Ozempic eine Zeit lang ausprobiert, nimmt's jetzt nicht mehr. Ihre Erfahrung schildert sie uns hier und wir haben Diabetologe Dr. Christian Krüger aus Köln wieder hier zu Gast, der uns ein bisschen Fachwissen über Ozempic vermittelt. Ja, und die beiden waren fantastisch.
Und wir waren so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Typfrage. Euer Diabetes-Podcast, unter anderem mit mir, Freddy Schürheck, Typ 1erin.
Und hallo auch ebenfalls an alle von mir, Kim Stoppert, Typ 2-Diabetikerin. So.
Und eben nass geworden, habe ich schon gehört. Wir befinden uns ja momentan in der Regenzeit. Früher nannte man es Sommer, aber momentan sind wir alle mittendrin und Kim war gerade noch durch Pfützen spielen.
Genau,
aber
du kannst ja momentan nichts anderes machen, weil in dieser Woche ereignete sich in meinem Leben ja die eine oder andere Katastrophe. Teilweise hat das auch mit Diabetes zu tun gehabt. Du bist gerade schwarz, ich warte.
Ja, jetzt.
Okay, jetzt.
Ach so, ja, ich habe ganz kurz die Kamera ausgemacht, weil ich kurz meine Beißschiene noch rausgenommen habe. So, jetzt haben wir wirklich, und daran merkt ihr, wir sind, wie wir sind. So, jetzt musst du aber kurz erklären. Also ihr wart spazieren mit dem Kind.
Mit dem Kind.
Das was ja momentan auch noch Hand und Fuß hat. Nee, Fuß und Mund.
Hand,
nein.
Mund, Fuß heißt das. Das ist so eine Kindererkrankung, bei der man so einen kleinen Ausschlag hat. Für das Kind nicht schlimm, man darf halt nur nirgendwo hin, wo andere Kinder sind, weil das für Kinder sehr ansteckend ist. Und dieser Ausschlag kann auch sehr, sehr, sehr doof werden, ist bei unserer Tochter nicht der Fall, aber es ist natürlich super anstrengend. Die Kita-Ferien begannen für uns 2 Tage vorher, wir mussten uns 100.000 Mal hier umstellen und jetzt ist es natürlich die ganze Zeit am Regnen, das heißt, man kann nirgendwo hin, weil man müsste ja nach drinnen gehen und überall da, wo Kinder sind, geht halt gerade nicht. Das ist die Katastrophe, die tatsächlich noch am geringfügigsten ist, weil es passiert, Kinder werden krank. Das weiß ich, seitdem mein Kind in der Kita ist und auch schon in der Krabbelgruppe war. Kinder werden nun mal krank, kannst du nichts machen, musst du halt zu Hause bleiben mit den
Eben,
Kindern.
Und Hauptsache, sie kommt da ganz gut durch. So, aber dann war ja drumherum bei euch halt so unglaublich viel los. Ja, mit welchen Lowlights fangen wir an?
3 andere Katastrophen diese Woche noch passiert. Bei einer muss ich mich bei diesem Podcast bedanken. Mit der fangen wir vielleicht mal an. Und zwar war ich am Montag bei meinem Frauenarzt, bin ja gerade schwanger, und war eigentlich alles super und kurz vor knapp sagt sie dann noch so, oh, da ist ein bisschen viel Fruchtwasser. Aber ist ja normal bei Menschen mit Diabetes. Und ich dachte so, okay. Ja, ich würde das gerne nochmal überprüfen lassen mit einer Kollegin. Da waren sie ja auch schon wegen Feindiagnostik. Da gehen sie einfach nochmal hin. Die hat einen besseren Gerät, die guckt da nochmal drüber. Alles gut, gar keine Panik. So, und ich weiß, dass meine Gynäkologin jetzt jemand ist, die bei mir besonders vorsichtig ist, wegen meiner ganzen Vorgeschichte, bla bla bla. Und das Problem war, ich konnte bei der anderen Ärztin nicht direkt anrufen, weil da war gerade Mittagspause. Und je länger es dauerte, desto mehr steigerte ich mich in meine Panik rein.
Ja, klar. Oh.
Und was habe ich natürlich gemacht? Etwas, was man in solcher Situation auf keinen Fall machen
du
sollte.
Du hast gegoogelt. Oh nein.
Genau, ich habe gegoogelt. Ah. Und dann, weißt du, das alles zwischen, es ist scheißegal und ja, das Kind wird auf jeden Fall behindert. Ist ja klar, ne? So, und vielleicht stirbt es auch noch dran.
Oh nein.
So. 2,5 Stunden habe ich hier die Panik meines Lebens geschoben. Und dann begab es sich aber dazu, dass wir am Montag ja später veröffentlicht haben, die letzte Folge unseres Podcasts, in denen es um Schwangerschaftsdiabetes ging. Ja?
Ja.
In der es um Schwangerschaftsdiabetes ging. So. Und wir hören uns die ja immer nochmal an, ne? Um eventuelle Fehler dann nochmal irgendwie zu korrigieren zu können oder so. Ja. Und dann hörte ich diese Folge nochmal zur Kontrolle. Und unsere Interviewpartnerin sagt, naja, ich hatte halt ein bisschen mehr Fruchtwasser, aber das war ja nicht schlimm. Und ich dachte so,
ja.
Und ab da war ich da ein bisschen gechillter. Und es ist auch nichts Schlimmes. Also ich bin noch voll im Rahmen. Der bessere gut. Ultraschall hat dann ergeben.
Sehr gut.
Ist alles noch gut. So, das war Katastrophe Nummer 1. Montag. Möchtest du noch was von deiner Woche erzählen? Ansonsten mache ich jetzt
weiter. Nee, ich hatte eine sehr aufregende Woche auch, mit sehr vielen tatsächlich positiven Highlights. Ich traue es mich fast gar nicht zu sagen. Und ich darf auch noch gar nichts dazu sagen. Ich habe ja sehr viel mit Dreharbeiten unterwegs für Sat.1. Und Leute, da war so viel krasser Stuff dabei, auch einiges mit Diabetes quasi in Zusammenhang. Das kann ich euch aber leider alles frühestens nächste Woche erzählen, wenn die Sachen auch wirklich dann im Fernsehen laufen. Früher darf ich noch nichts sagen. Deswegen halte ich mich dezent zurück und tease einfach nur irgendwann, wenn ich euch die Storys erzählen werde, dann werdet ihr denken, oh mein fucking Gott.
Das ist krass, ich weiß ja auch noch nicht, was dir passiert ist. Also jetzt bin ich auch ein bisschen
hooked. Es ist top secret, ich musste das vertraglich unterschreiben.
Verschieben wir das auf nächste Woche dann.
Ja, aber ich ahne, was du jetzt als nächstes erzählst. Das mit dem Akku-Check, mit deinem Testgerät.
Genau, da hat mir Freddy geholfen. Da war ich auch froh, dass wir diesen Podcast machen. Und zwar wusste ich das nicht, aber natürlich in diesem stressigen Montag, wo ich von Arzttermin zu Arzttermin und von ich muss den nächsten Arzttermin organisieren und das Kind hat Hand, Mund, Fuß in der Kita, oh Gott, was tun wir jetzt?
Dann ist auch noch die Diabetes-Technik kaputt gegangen. Und
auf einmal bleibt mein Gerät schwarz. Und springt trotz neuer Batterien auch nicht mehr an. Und ich voller Panik zu Freddy so, weiß noch nicht, was ich mache. Ich habe erstmal eine Sprachnachricht geschrieben und Freddy so ganz cool, Kimi, jetzt gehst du erstmal in die Apotheke.
Oh mein Gott, so klinge ich wirklich immer, wenn ich deinen Namen sage in Sprachnachrichten.
Ja. So, Kimi. Kimi. Gehst erstmal in die Apotheke und dann sagst du dem das mal und dann kriegt man bestimmt ein neues Testgerät.
Weil ich das mal gehört habe, tatsächlich bei einer Apotheke, wo ich ein Gerät gekauft habe oder kaufen wollte, da sagte die Apothekerin zu mir, sie wissen schon, die Testgeräte an sich brauchen sie gar nicht bezahlen, die müssen Apotheken eigentlich umsonst rausgeben, weil die Pharmakonzerne die umsonst an die Apotheken geben, so nach dem Motto, die dürft ihr verschenken, weil das, wofür wir dann ja richtig viel Geld bezahlen die ganze Zeit, sind die Testkassetten und Teststreifen und sowas. Deswegen gibt's eigentlich, sagte die Apothekerin damals zu mir, die Dinger umsonst, zumindest wenn man lieb fragt. Und das habe ich danach dann sogar auch nochmal gemacht und dann habe ich es nochmal umsonst bekommen.
Ja, und bei mir steht auch auf der Packung drauf, unverkäufliches Testexemplar. Und da waren da Batterien drin, es waren 2, 3 Teststreifen drin, die hätten mich jetzt natürlich nicht über den Tag gerettet, weil ich muss ja jetzt 100.000 Mal messen in der Schwangerschaft. Aber ich habe ja genug Teststreifen hier und wichtig war halt das Gerät. Und das funktionierte dann und dann war mein Montag in allen Bereichen, also sowohl im Fruchtwasserbereich und im Testgerätbereich, schon mal gerettet.
Mhm. Ja, und, jetzt, und das war jetzt nur der Montag.
Jetzt kommt der Dienstag. Kind schläft super schlecht, ja. Und ich wach Dienstagmorgen auf und hab einen Mega-Schädel und denk mir schon so, boah, voll die krassen Kopfschmerzen. Natürlich gemessen, alle Werte im und dachte so, komm. Also ich habe zwar schlecht geschlafen und ich habe jetzt ein bisschen Kopfschmerz, es kann doch nicht sein, dass das jetzt so schlimm ist. So, merkwürdiger Effekt, mein Zucker wusste in dem Moment schon, du hast nicht nur Kopfschmerzen und ein bisschen schlecht geschlafen, du kriegst einen grippalen Infekt. Und das habe ich erst am Nachmittag gemerkt, als dann Schüttelfrost dazukommen, kam Kopf- und Gliederschmerzen, Schlappheitsgefühl und ich zwischendurch immer wieder gemessen habe, ob ich nicht auch noch Fieber krieg, was nicht passiert ist, aber trotzdem war ich voll in den Seilen und hatte natürlich auch überhaupt keinen Bock, irgendwas zu essen, ne? Und dachte so, shit. Und wirklich das Einzige, wo ich wirklich dachte, darauf habe ich jetzt Bock, waren Pommes.
Oh, Kimi, ey, aber Hut ab, jetzt muss man mal ganz kurz. Leute, ihr dürft jetzt einmal gerade im stillen Kämmerlein, wo ihr gerade den Podcast hört oder vielleicht zum Einschlafen oder während der Autofahrt, dürft ihr einmal kurz vor euch hin einen kleinen Applaus geben für Kimi. Wir alle in diesem Moment applaudieren dir, dass du trotzdem hier jetzt sitzt und dir die Zeit nimmst für den Podcast. Wirklich, vielen Dank. Ich habe mehrmals natürlich diese Woche über, Kim hat mich ja immer geupdatet, angeboten, lass uns einfach verschieben. Die Community versteht das, es ist alles gut. Du hast so viel zu tun und so viele Baustellen gerade.
Danke für den Applaus. Der kam ganz tief in meinem Herzen an. Super. Vielleicht hilft er uns über dieses Hand, Mund, Fuß noch vorbei und man kann endlich mal wieder rausgehen mit dem Kind. Außerdem hat uns in dieser Woche ja noch eine Nachricht erreicht von Dennis. Dennis möchte jetzt mit uns was diskutieren.
Ja, Dennis hat eine Nachricht, die ihr alle jetzt ebenfalls im stillen Kämmerlein mal einmal durchgehen könnt und euch überlegen könnt, was da wohl die richtige Antwort ist. Ich lese mal vor. Dennis hat geschrieben, hallo ihr zwei, ich will mich erstmal herzlich bei euch bedanken für euren tollen Podcast.
Bitte.
Bitte, freuen wir uns, bitte. Durch euch konnte ich von Anfang an eine bessere Bindung zu meiner neuen Hassliebe aufbauen und die Trauerphase war nicht allzu lang. Und Dennis, da freuen wir uns, dass wir dir da ein bisschen zur Seite stehen konnten. Bei einer Sache brauche ich aber nun eure Hilfe. So, und dann, ich habe das so gelesen und dachte schon so, Gott, jetzt kommt irgendeine medizinische Fachfrage. Und wir sagen ja immer hier im Podcast, wir sind kein medizinisches Fachpersonal, wir sind keine Diabetes-Expertinnen und Experten. Wir erzählen nur aus unseren Erfahrungen. Wenn ihr wirklich dringende Fragen habt oder euer Management in Sachen Diabetes ändern wollt, dann geht zu den wirklichen Experten, zu eurem Diabetes-Team. So, oder du dachtest wahrscheinlich auch in dem Moment, oh Gott, was kommt jetzt für eine schwierige Frage? Weiß ich nicht, ob wir die beantworten können. Yeah. Also er schreibt, am 17.07.2023, also erst wirklich vor 2 Wochen, hat man mich als Typ 2 im Krankenhaus eingestuft und am 28.07.2023, also vor einer Woche ungefähr, teilte mein Diabetologe mit, dass ich Typ 1 bin, da mein C-Peptin-Wert unterhalb der Grenze liegt. So, jetzt meine Frage. Welchen Tag soll ich eurer Meinung nach in die diabetische Geburtsurkunde eintragen lassen? Liebe Grüße, Dennis.
So, ich glaube, da machen wir erstmal noch eine Abstimmung über Typfrage, der Podcast, unseren Instagram-Kanal, ja. Und dann posten wir Dennis Frage und dann könnt ihr auch alle mal entscheiden. Also ist es jetzt der 17.07. fälschliche Typ-2-Diagnose oder der 28.07. die Typ-1-Diagnose? Freddy, was sagst du?
Ich würde sagen, es ist der erste Kontakt, wie man in so Alien-Filmen oder so immer sagt, der erste Kontakt, wenn man das erste Mal Berührung mit dieser anderen Welt hat. Und das ist für mich dann der erste Tag. Also die, auch wenn es damals noch eine im Kern falsche Diagnose war, im Großen und Ganzen war er ja schon da auf dem Diabetesweg. Deswegen würde ich sagen, der erste Kontakt. Was sagst du?
Ich habe tatsächlich lange überlegt, weil Typ 1 ist ja schon ein bisschen einschneidender in deinem Leben. Und ich dachte so, wow, wenn du wirklich so diesen einen Tag, der wirklich alles komplett verändert, ne? Also Insulintherapie, Sensor, ständig diese Angst zu unterzuckern und so, ja? Also wenn man wirklich sagt, okay, das hat mein Leben hammermäßig verändert, dann wäre es eigentlich die Typ-1-Diagnose. Aber ich stimme dir zu, an sich, Zuckerwerte Kacke ist Zuckerwerte Kacke und das war halt am 17.07. im Krankenhaus der Fall. Und demnach, ob man jetzt mit Typ 1 oder Typ 2 Mensch mit Diabetes ist, du bist halt jetzt, gehörst halt jetzt zur Crew, Mann. Dennis, ja. Herzlich willkommen.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Deshalb würden wir, glaube ich, beide sagen, der 17.07., oder?
Oder er trägt beide Termine ein und feiert doppelten Diabetes-Geburtstag. Weißt ja. du, zweimal Geburtstag feiern, ist ja eigentlich
Freddy.
Auch ganz geil.
Die Freddy, die ist ne? noch
gib it
ungebunden, nicht verheiratet, ohne Kinder, die genau. weiß, wie man Feste feiert, zweimal.
Ja, eben. Für mich bedeuten Geburtstage nicht super viel Bastelarbeit und tausend Mäuler, die man stopfen muss, sondern für mich bedeutet Geburtstag, gib mir, Geschenk. Dankeschön. Ja, also komm, Dennis, wir machen jetzt auf jeden Fall einfach mal bei Instagram eine Abfrage und dann werden wir das Ergebnis natürlich nächste Folge mitteilen. Dennis hat dann auch noch geschrieben, weil ich habe ihm nochmal zurückgeschrieben, habe ihm gefragt, und wenn du es dir selbst aussuchen dürftest, welcher Typ würdest du denn gerne sein? Weil, ne, Kimi, du hast gerade auch schon gesagt, Typ 1 wäre ja für dich quasi das krassere Ding als Typ 2, so habe ich dich jetzt gerade verstanden. Ja. Ich persönlich finde es genau umgekehrt, aber es ist ja immer Ansichtssache. Ja. Er schreibt, da meine Eltern beide Typ 2 sind und nur Tabletten nehmen müssen, war ich erst froh, am Anfang ein Typ 2 zu sein. Mittlerweile habe ich aber kein Problem, mich 4-mal zu spritzen am Tag und dank Typ 1 brauche ich auch nicht mehr blutig zu messen, da ich nun einen Chip am Arm habe. Nur vor dem Rechnen der KE habe ich noch etwas Angst, da ich momentan noch nach BZ-Tabelle spritzen darf. Liebe Grüße aus Leverkusen. Dennis, das wirst du alles selbst merken, du wirst alles super in den Griff bekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Und selbst wenn mal was schief läuft, dann hörst du spätestens bei uns im Podcast, hey, auch die Lowlights in der Diabetes-Karriere sind völlig normal. So, kommen wir zu unserem Thema, was wir eigentlich ja heute vorhaben in der Folge. Es ist ein Thema, was euch gerade in allen Medien begegnet sein wird. Und wahrscheinlich habt ihr euch schon gefragt, wo sind meine beiden Lieblingspodcasterinnen? Warum haben die noch nicht darüber geredet?
Es geht um Semaglutid. Und alle so, hä, was? Ozempic-Kinder. Diese als Abnehmspritze verschriene Spritze, Ozempic. Wir kennen sie alle, vor allen Dingen, weil halb Hollywood behauptet oder es behauptet wird von halb Hollywood, dass es dort genommen wird, eigentlich für Typ-2-Diabetiker entwickelt, mit eben diesem Wirkstoff Semaglutid drin und sie hat unter anderem im Effekt, dass man halt abnimmt dadurch.
So, wie das Ganze wirklich funktioniert, dieses Mittel, das zum Beispiel ja gerade auch bei Social Media rauf und runter gecovert wird in verschiedenen Stories und Reels, wie das genau geht mit Semaglutid und Ozempic, das haben wir mal Dr. Christian Krüger gefragt. Er ist Diabetologe in Köln, ihn habt ihr auch schon in der letzten Folge kennengelernt. Wir haben ihn gefragt, was ist das eigentlich, dieses Ozempic, und für wen ist das was?
Das ist natürlich ein Segen, wenn da so gute, neue Medikamente auf den Markt kommen. Allerdings sollen die richtigen Menschen erreichen. Und da rede ich lieber von Patienten. Also die sollen tatsächlich dann auch einen Diabetes haben und nicht in Anführungszeichen nur ein Übergewicht, wobei das natürlich auch einen krankhaften Zustand hervorrufen kann. Wie es wirkt, ist sehr cleverer Mechanismus. Es werden im Prinzip dem Körper einen Botenstoff gespritzt, appliziert, einmal in der Woche, der dem Gehirn vermittelt ein früheres Sättigungsgefühl. Das wird normalerweise ausgeschüttet, wenn der Magen gedehnt wird, sprich bei Nahrungsaufnahme. Die Nahrung kommt in den Magen, die Magenwand muss sich dehnen. Dann schickt der Magen dieses Hormon los und gibt das Signal ans Gehirn, hier ist jetzt ausreichend Füllung vorhanden und du brauchst nicht mehr essen. Das scheint bei den stark übergewichtigen Menschen nicht in ausreichender Menge vorhanden zu sein oder eben dieses Signal so schwach zu sein, dass dann häufig mehr weitergegessen wird.
Wie ist das denn im Praxisalltag? Fragen da viele Patienten auch nach bei Ihnen und müssen Sie das häufiger verschreiben?
Ja, also das hat deutlich zugenommen jetzt im letzten halben Jahr. Das Medikament gab es ja, oder diesen Botenstoff gab es ja in der Form schon vorher und hatte einfach einen anderen Namen. Aber seitdem das unter diesem amerikanischen Namen so jetzt durch die Medien gegangen ist, durch alle Kanäle, werden wir ja auch von Patienten angesprochen, die gerade mal drei Wörter Deutsch können. Die sagen dann TikTok und halten einem das Video vor die Nase und wollen das haben. Und das ist schon schwierig, weil das Medikament alleine macht die nicht gesund. Es gehört natürlich ein Lebensstil Wandel dazu, Bewegungssteigerung, gesunde Ernährung. Und das Medikament kann meines Erachtens nach nur eine Phase sinnvoll eingesetzt werden. Denn wenn man sich nur darauf verlässt und alles andere schleifen lässt und sagt, das ist jetzt ein Zucker, Diabetes-Zucker-Fettspritze, die alles wegmacht und man diese Spritze nicht mehr nimmt, aus irgendeinem Grunde ist man wieder ganz schnell wieder da, wo man am Anfang war.
Ja, und die Spritzen haben ja mit Sicherheit auch Nebenwirkungen. Also wir sehen das zum Beispiel eben in den angesprochenen TikTok-Videos, wo dann auch Menschen erst diese Spritzen eben testen für sich und dann merken, oh, irgendwie ist mir permanent übel. Welche Nebenwirkungen sind Ihnen da begegnet?
Ja, das ist jetzt die Frage, ob das eine Nebenwirkung oder eine Wirkung des Medikaments ist. Also Leute, die da nicht so Fan von sind, die sagen, das ist Mist. Aber klar, wenn einem übel ist, hat man weniger Hunger. Es ist aber schon eine Nebenwirkung, die häufig beschrieben wird. Teilweise kommt Erbrechen noch dazu und auch Durchfälle oder Magen-Darm-Probleme. Da ist es natürlich dann sehr, sehr unangenehm und führt dann dazu, dass es häufig nicht mehr eingenommen wird oder in einer geringeren Dosis. Allerdings hatten wir jetzt auch Fälle von sehr stark übergewichtigen Patienten, die davon unmittelbar nach dem Essen erbrechen mussten. Und da hatte ich das Gefühl, dass die trotz dieser Botenstoffausschüttung und den Signalen ans Gehirn jetzt reicht, weitergegessen haben, die üblichen Portionen. Und dann der Magen einfach gesagt hat, nee, das ist zu voll hier. Und dadurch dann auch nicht nur die Übelkeit, sondern wirklich ein Erbrechen zustande kam. Und denen ist dann leider auch nicht geholfen, die es gerade so nötig haben. Also es muss eine vernünftige Beratung stattfinden und es muss tatsächlich auch nur die an die Krankenpatienten verordnet werden. Laut Beipackzettel darf es aber Patienten schon ab dem BMI von 27 verschrieben werden und das ist wirklich so kurz über schlank. Ne? Das können wir allen Patienten im Prinzip hier verschreiben. Aber so können wir, also wir haben ein riesen Lieferproblem, die müssen teilweise Wochen darauf warten. Wir kriegen ständig Anfragen von den Apotheken, ob wir nicht doch was anderes aufschreiben können oder eine andere Grammzahl, weil sie gerade nur die Packung da haben. Ist ein riesen Aufwand riesen Mehraufwand, sowohl für uns als auch für die Apotheken. Und man darf nicht vergessen, dass 3 Monate Therapie um die 300 Euro auch kosten. Da fände ich schön, wenn eher da in Präventivprogramme investiert werden würde, als eben am Ende anzufangen.
Und ist das mit den Nebenwirkungen denn auch alles völlig schon erforscht? Weil mein Vater nimmt tatsächlich Ozempic als Typ-2-Diabetiker. Und der hat dann zum Beispiel gesagt, es ist sehr merkwürdig und seine Ärztin wusste ihm jetzt auch nicht so wirklich darauf eine Antwort zu geben. Aber bei ihm haben sich zum Beispiel so Essensgelüste geändert. Also er ist eigentlich der totale Chips-Fan und auf einmal lässt er die Links liegen und isst aber am liebsten Marzipankartoffeln und hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen, woher das auf einmal kommt. Oder ist das manchmal auch ein psychologischer Effekt, weil eben das so viel diskutiert wird?
Also da kann ich jetzt hier nur aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, dass eben die Patienten sagen, die ein Süßproblem haben, sonst wären sie nicht als Diabetiker in meiner Praxis, ne, dass die gar nicht mehr diese Heißhungerattacken haben, dass man abends irgendwie nochmal an den Kühlschrank geht und dann da nochmal was essen muss, den Fruchtjoghurt oder was auch immer. Und tatsächlich auch der Geschmack sich verschiebt. Die können auch fettige Sachen nicht mehr so gut essen, weil sie dann Saures aufstoßen haben oder das Völlegefühl viel früher auftritt. Die ernähren sich tatsächlich dann irgendwann auch deutlich gesünder, ja.
Also Ozempic wirkt, aber, sagt Dr. Krüger, Diabetologe aus Köln, um die gesunde Ernährung kommen wir trotzdem alle nicht drum herum.
Ja, und die Frage ist auch weiterhin, was kann es eigentlich für Nebenwirkungen geben? Wir haben ja eben mit ihm auch schon angesprochen, ne, diese Übelkeit, Müdigkeit, Durchfall, Bauchkrämpfe, Verstopfung, Völlegefühl.
Und da nochmal einen kleinen Fact auch aus Hollywood. Sharon Osbourne von Ozzy Osbourne, ja, vielleicht kennt ihr die noch, da gab es mal früher eine Real-Life-Reality-Serie, ja, die hat das auch genommen. Und die hat bei 4 Monaten 14 Kilo verloren, würde es aber nicht mehr nehmen, weil sie gesagt hat, es war so super schlimm die ersten Wochen. Ihr war einfach jeden Tag übel. Und um dann nochmal so ein bisschen drüber zu reden, also diese Firma, die das macht, das ist ja Novo Nordisk aus Dänemark. Vielleicht kennt ihr die vom Namen. Wenn ihr euch jetzt fragt, woher kenne ich diesen Namen? Schaut mal auf euren Pen. Also die produzieren auch Insulin. Und ich habe ja gedacht, ach, irgendwie schon cool, oder? So ein kleines Unternehmen aus Dänemark, aus dem kleinen Lande, ne? War ja mal wieder super naiv. Die produzieren natürlich nicht ihr ganzes Ozempic da jetzt in Dänemark, sondern die sind natürlich global unterwegs. Und dieses Ozempic, das gibt es auch in einer höheren Dosierung. Da heißt es Wegovy, ist jetzt auch, oder wird in Europa jetzt auch gerade zugelassen für eine Behandlung von adipösen Menschen. Und die produzieren jetzt, um dieser Nachfrage nachzukommen, weltweit in allen globalen Städten rund um die Uhr. Da stehen die Bänder nicht still, da wird Ozempic produziert und Semaglutid reingehauen, was nur geht.
So, und was sehe ich gerade hier auf meinem kleinen blauen Pen?
Novo Nordisk?
Ja, Novo Nordisk. Und dazu so einen, ja, das ist dann wahrscheinlich ein Elch oder so. Oder ein Stier. Naja.
Und bei dir ist ein Ding, ist bei ein mir Tier. Ist, glaube ich, kein Teil dran.
Das ist interessant. Also könnt ihr ja mal gerade selbst euer Diabetes-Equipment checken, ob da auch irgendwo Novo Nordisk heißt es, ne? Mhm. Da irgendwo genau. Mit draufsteht. Ja, wir haben natürlich auch mal mit jemandem gesprochen, die Ozempic ausprobiert hat, und zwar relativ lange. Das ist die Caro. Ihr kennt sie vielleicht auch als Sweet Caramel Type 2 von Instagram, wo sie einige Followerinnen und Follower hat und über ihre Typ 2 Diagnose spricht und aber eben auch ganz offen über ihre Ozempic-Behandlung. Mittlerweile nimmt sie Ozempic nicht mehr. Warum? Auch darüber haben wir gesprochen.
Hi, vielen Hallo. Dank, dass ich dabei sein darf.
Freudestrahlend lächelnd sitzt du hier in deinem Zimmer oder wo bist du gerade?
Ja, genau, ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer. Ganz cozy an einem Sonntagmorgen.
Das Schöne ist, ja, und das Seltene hier bei uns, wir haben mal wieder ein Interview mit einem Typ 2er. Also wir haben ja selten Typ 2er, obwohl wir eigentlich darüber immer wieder reden. Und noch viel schöner ist es, dass wir jetzt einen Typ 2er haben, der ein ähnliches Schicksal teilt wie ich. Also wir sind ja quasi Diabuddies, weil wir beide haben ja die Diagnose in einem eher ungewöhnlichen Alter bekommen. Obwohl wir beide ja hätten wissen können, dass, wenn man einige Fälle in der Familie hat, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Als du deine Diagnose mit 27 bekommen hast, dass du Typ 2 Diabetes hast, warst du da überrascht?
Total. Also ich kannte Diabetes tatsächlich nur so, ja, das hat meine Großmutter oder so gehabt, aber nie weiter damit befasst, auch dass es mich selber mal treffen könnte. Also überhaupt keine über die Erkrankung überhaupt gehabt. Und ja, dann sitzt man beim Hausarzt, bekommt die Diagnose und denkt sich, wie konnte das passieren? Also es war schon wirklich wild und ja, man ist natürlich total geschockt und weiß gar nicht so genau, wohin mit sich mit so einer Diagnose in so jungen Jahren.
Und hast du dir damals auch die Frage gestellt, also du hast ja gerade gesagt, wie konnte das passieren, aber bei mir war es auch so die Schuldfrage, ne? Ich saß heulend auf der Couch und dachte, was habe ich falsch gemacht? Wie war das bei dir?
Oh, total, also auch ähnlich. Also natürlich fragt man sich erstmal, wie konnte es so weit kommen? Wie passiert das generell, also dieser ganze Vorgang, wie entsteht Diabetes? Gab es dafür schon Anzeichen vorher, die ich hätte sehen müssen, beziehungsweise die so naheliegend waren, dass man ja eins und eins zusammenzählen konnte? Aber ich habe das in großen Stücken einfach nicht. Und ich finde, ich habe mich jetzt auch nicht so von anderen Menschen in meinem Alter, so von Ernährung und Bewegung, etc. so wie sagt man, gesondert. Und deswegen war das ein totaler Schock. Und wusste gar nicht so genau, ehrlich gesagt, wie man damit umgeht, auch am Anfang. Weil tatsächlich hatte ich ja eher so einen Zufallsbefund. Ich hatte ein halbes Jahr zuvor rote Flecken an den Unterschenkeln entwickelt gehabt, die einfach auch sehr hartnäckig geblieben sind. Und der Anfang war eigentlich, dass ich eigentlich sehr viele Besuche beim Hautarzt hatte, wo wir dann Probenentnahmen gemacht haben, verschiedene Salben ausprobiert haben. Nichts hatte geholfen. Irgendwann meinte dann meine Freundin von mir, ach, geh doch mal zum Hausarzt und lass mal ein Blutbild erstellen, um zu schauen, was es ist. Vielleicht ist es auch einfach etwas, was man nicht sieht. Und gesagt, getan. Und ja, am Ende bin ich dann mit einer Typ-2-Diabetes-Diagnose herausgekommen.
Was hast du in deinem Leben alles geändert nach deiner Typ-2-Diagnose?
Ich habe einfach noch mal geschaut, ob das, wie ich mich ernähre oder wie ich Sport mache, ob das wirklich eigentlich das Richtige war. Also ich bin ehrlich, also ich esse bis heute auch Süßigkeiten. Das ist etwas, darauf kann ich einfach nicht verzichten. Ich finde, es macht halt auch so ein bisschen das Maß und was man halt auch draußen macht. Und ich war schon ein Mensch, ich habe mich schon immer viel bewegt, aber früher auch in Sachen Sport eher so aus dem Pflichtgefühl heraus, weil man es machen muss und weil einem ja auch immer eingetrichtert wird, welche Sportarten so die richtigen sind, um zu schwitzen, Kalorien zu verbrennen, um abzunehmen. Und mit der Diabetes-Diagnose habe ich einfach ein bisschen mehr gelernt, Sportarten zu machen, auf die ich wirklich Bock habe, wo ich dann auch gut am Ball bleiben kann und die ich halt auch sehr gerne im Alltag integriere und das halt dann auch jeden Tag und unabhängig davon, was die Außenmeinung ist. Und da konnte ich halt dann so ein bisschen an der Stellschraube Sport noch ein bisschen drehen, um wirklich mal, ja, wirklich am Ball bleiben, es nicht aus dem Druck heraus zu machen oder aus einer Erwartungshaltung heraus. Und in Sachen Ernährung hat sich es halt einfach nochmal so umgestellt, dass ich halt nicht mehr versuche, nur Low Carb sich zu ernähren oder generell in irgendeine Richtung zu gehen, sondern einfach, wie sagt man so schön, ist ausgewogen, sich zu ernähren. Und tatsächlich ist das auch, was ich eigentlich versuche mitzunehmen und das halt in so einem 80-20-Prinzip, dass ich schon versuche, 80% des Tages oder in der Woche sehr clean zu essen und dann halt aber auch mal mir den Schokoriegel gönne, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mir jetzt verdient oder ich brauche ihn jetzt ganz arg. Und danach aber auch jetzt nicht in den totalen Selbsthass zu verfallen, sondern wirklich auch wieder einfach weiterzumachen.
Jetzt
Super.
bist du übrigens der Grund, warum ich weiß, dass Zuckerwatte gar nicht so viel Zucker enthält, wie man eigentlich immer denkt. Ich habe die letzte Zuckerwatte ein Jahr vor meiner Diagnose gegessen im Disneyland Paris und dachte danach meiner Diagnose, darf ich nie mehr Zuckerwatte essen. Und ich glaube, das war auch die letzte Zuckerwatte meines Lebens. Aber bei der nächsten Gelegenheit, da esse ich mal Zuckerwatte und denke an dich.
Ja, man unterschätzt das immer total, weil man immer
Ja.
denkt, oh, da hat man so einen riesen Wischwedel voll mit Zucker, aber da ist eigentlich ganz, ganz wenig drin, weniger als in jedem Schokoriegel. Und wenn es so eine Kindheitserinnerung ist, warum nicht? Also.
Du hast ja tatsächlich in deiner Diabetes-Therapie jetzt auch was ausprobiert, was viele von uns schon so mitbekommen haben, zum Beispiel über Social Media und uns natürlich dann auch gefragt haben, bringt das was, bringt das jetzt nichts, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, nämlich Ozempic. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, mit Ozempic und hatte der Arzt dir das verschrieben oder wie kam es dazu, dass du das probiert hast?
Genau, mein HbA1c-Wert ist eine Zeit lang ziemlich stagniert im 7er-Bereich, was bei Typ-2-Diabetes ja nicht ganz so rosig ist. Und bei mir ist schon so das Problem, dass ich manchmal so eine kleine Raupe nimmersatt ist und einfach von Natur aus kein Sättigungshormon mehr in dem Ausmaß habe wie ein gesunder Mensch. Und ja, meine Diabetologin hat dann sehr lange versucht, mir das Ozempic quasi anzudrehen. Irgendwann hieß es dann, okay, wir versuchen das jetzt einfach mal und sind dann reingestartet. Die ersten 6 Monate waren, nee, nicht 6 Monate, die ersten 6 Wochen waren auch ziemlich heftig. Also die Nebenwirkungen sind nicht ganz ohne. Ich habe sehr mit Schwindelkämpfen zu kämpfen gehabt, auch mit vielen Magen-Darm-Problemen. Also ich habe nur noch auf dem Klo gesessen eine Zeit lang. Und nach 6 Wochen war aber dann auch okay. Also der Körper hat sich dran gewöhnt. Man ist ja zwischendurch auch mit der Dosis dann hochgegangen. Und ein Jahr lang ist es auch wirklich sehr gut gelaufen. Also ich war jetzt nicht der klassische Mensch, der super viel Gewicht verloren hat, aber ich habe generell weniger gegessen. Ich war sehr lange satt. Ich musste nicht mehr so viel snacken. Und was den HbA1c-Wert anbelangt, ist der halt super nach unten gegangen, was mich mega gefreut hatte. Was wiederum dann auch super positiven Einfluss auf meine Hauterkrankung hatte, weil die Flecken dann auch aufgegangen, also nicht aufgegangen sind, aber weggegangen sind und heller geworden sind. Und ja, die große Abrechnung kam aber dann Anfang des Jahres. Ich hatte eine schwere Lebensmittelvergiftung, woraufhin ich auch das Medikament abgesetzt habe. Dann wurde auch noch eine andere, ja, Nebenwirkung. Ob es jetzt von einem Medikament, weiß ich nicht. Deswegen würde ich es jetzt hier nicht so groß mit an die Hand geben. Aber es ist schon sehr naheliegend, dass es halt mit dem Medikament in Verbindung steht. Und seitdem bin ich eigentlich ohne. Und was eigentlich nach Absetzen des Medikaments kam, finde ich persönlich sehr gruselig, weil die Werte sind seitdem explodiert und haben sehr lange gebraucht, sich einzupendeln, was vielleicht aber auch abhängig ist, weil ich es ja jetzt auch ein bisschen mehr als ein Jahr genommen habe.
Und hat sich das denn jetzt im Laufe der Zeit, ich meine, das war jetzt Anfang des Jahres, wo du abgesetzt hast, hat sich das jetzt langsam wieder reguliert?
Also ich habe so 2, 3 Monate gebraucht, glaube ich, bis sich alles so rausgewaschen hat und man sich dann wieder eingegroovt hat, was ich schon als lange empfunden habe. Aber wie gesagt, ich habe es auch 15 Monate genommen, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so ein Standardwert ist. Es gibt viele, die schreiben über Instagram oftmals, dass es schon binnen vor ein paar Wochen weg war. Super. Aber bei mir hat es irgendwie ein bisschen länger gedauert.
Du hast ja gesagt, als du Ozempic genommen hast, konntest du gar nichts essen. Also konntest du teilweise gar nicht so große Portionen.
Genau.
Wird einem dann schlecht? Hat man dann ein Völlegefühl? Was macht das mit einem?
Ja, man ist einfach viel schneller satt und von der Portion, die man halt normalerweise isst, isst man halt, also die ersten 6 Wochen, wie gesagt, waren schon ein bisschen enorm. Da hat man nur noch so ein Drittel von dem gegessen, glaube ich, was man normalerweise gegessen hat. Eine Zeit lang, wenn man sich dann auch ans Medikament gewöhnt hat, dann würde ich sagen, ist es schon eher so die Hälfte. Aber ich fand es halt einfach, also ich tue seit ich das Ozempic genommen habe, auch jetzt noch Intervallfasten. Und ich muss sagen, mit dem Ozempic war es halt super einfach. Also 16 Stunden dann wirklich am Stück nichts zu essen, war da wirklich eine mega Unterstützung. Während heute ist schon so, dass man um 9 dann mal denkt, ach, jetzt schon mal das Brötchen essen wäre super. Und dann muss man aber nur bis um 11 Uhr durchhalten. Ja, das war einfach eine riesen Unterstützung. Also man kann sagen, was man will, das Ozempic erfüllt seinen Zweck. Es ist ein Sättigungshormon, es hilft in der Hinsicht, aber man muss halt immer abwägen, was die Nebenwirkungen sind, ob das für einen okay ist. Und darüber muss man sich halt einfach bewusst sein, wenn man dieses Produkt in Kauf nimmt.
War es für dich denn in dieser Zeit immer einfach, das Medikament zu bekommen? Weil wir wissen ja, dass es um Ozempic vor allen Dingen wegen dieses Aspektes des Völlegefühls und des Abnehmens so einen richtigen Hype gibt. Ja, also insbesondere Hollywood, da nehmen sie jetzt auf einmal alle Ozempic. Die Kardashian-Schwestern stehen im Gespräch, das auch zu nehmen. Und das wirkt sich halt auf den Gesamtmarkt aus. Und viele Leute sagen, sie bekommen es nicht mehr richtig. Wie sah es bei dir aus?
Ich hatte ehrlich gesagt nie Probleme mit. Also
Ah.
jedes Mal, wenn ich mit meinem Rezept in die Apotheke gekommen bin, liegt vielleicht auch daran, dass ich einen Ticken ländlicher wohne, aber ich musste es nie auf Bestellung ordern. Es war immer direkt vorrätig. Also ich war da wirklich einer der Glücklichen, die dann mit nie Probleme hatte.
Also das heißt, zumindest bei euch auf dem Land ist die Kim Kardashian-Familie nicht vorbeigekommen und hat den Vorrat aufgekauft.
Obviously,
Du, aber
ja.
sag mal, Caro, jetzt mal ernsthaft, was sagst du denn dazu, dass Leute das eben aus, ja, in Anführungszeichen Lifestyle-Gründen nehmen, dieses Medikament?
Also ich habe mir mal von meiner Diabetologin am Anfang erzählen lassen, dass dieses Medikament tatsächlich in Behandlung mit Adipositas so auf den Markt gekommen ist. Also es ist gar nicht so abwegig, dass das natürlich Menschen auch ohne einen Typ-2-Diabetes verwenden, weil natürlich möchte man damit ja auch Prävention betreiben. Deswegen an sich, wer es wirklich braucht, fände ich es per se nicht schlimm. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, was für Einflüsse das auf gesunde Menschen hat, die keinen Blutzuckerschwankungen oder ähnliches haben. Und die halt auch wirklich versuchen abzunehmen, weil, wie gesagt, so ein Sättigungshormon, das ist ja auch bei Menschen, die stark übergewichtig sind, nicht immer vorhanden. Daher ist es eine Unterstützung. Bei Menschen wie Kim K, gut, da lässt sie, ist jetzt wirklich die Frage, ob das überhaupt notwendig ist, weil natürlich es für sie auch andere Mittel und Wege gibt. Ich glaube auch
Und vor
immer,
allen Dingen, weil die halt auch so
was.
super schlank ist. Was will die
Ja,
denn
ja,
überhaupt
ja.
noch? Wo will die denn hin?
Aber natürlich weiß ich nicht, ich glaube, es wurde nie bestätigt. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Gerücht, aber ja, wie gesagt, ich würde mich, also jeder Mensch, der das Ozempic mal googelt, ich glaube, da wird es mehr negative Rezensionen als positive geben, wenn man sich ein bisschen mehr mit diesem Medikament befasst. Und jeder, der darüber quasi über Leichen geht, um ein schöneres Ideal zu haben, was man vielleicht auch auf anderen Wegen schaffen würde, ja. Kann man sogar unkommentiert lassen, aber ich würde es halt persönlich nicht machen.
Hey Caro, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir.
Sehr gerne.
Mach weiterhin so viel Aufklärungsarbeit und so viel Community Engagement, wie du es machst. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir sehen es ja auch bei deinen Postings, wie viele Menschen da drunter schreiben, die sich sehr abgeholt fühlen von dir und bestätigt fühlen oder auch einfach nur das Gefühl haben, Mensch, da gibt es noch eine, der geht's wie mir. Und da sind, glaube ich, viele Leute immer sehr dankbar, wenn Menschen wie du so ehrlich und offen, aber auch so fröhlich irgendwie immer alles berichten und alles teilen. Deswegen ganz toll, dass du auch hier gewesen bist.
Vielen Dank für die Einladung, war sehr cool.
Ja, und weil es so cool war mit der Caro, werden wir Caro auch noch mal öfter hier im Podcast hören. Und wenn ihr mal Caro sehen wollt und nicht nur hören hier im Podcast, dann checkt auch ihr Instagram-Profil sweet.caromel.type2.
Ja, und Caro, mit der haben wir länger gesprochen, auch noch mal über ihre Angst vor Langzeitfolgen in Sachen Ozempic. Sie hat gesagt, sie hat echt Angst vor Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und tatsächlich, laut US-Arzneimittelbehörde FDA, erhöht Ozempic das Risiko von Schilddrüsenkrebs. Allerdings sind das Dinge, die für Diabetikerinnen und Diabetiker und Adipositas-Patientinnen und Patienten erforscht worden sind. Die Frage ist auch immer noch, wie wirkt sich das Ganze zum Beispiel auf normgewichtige Menschen aus?
Und da wir jetzt so viel auch über negative Auswirkungen von Ozempic gesprochen haben, wollten wir natürlich auch noch mal jetzt das insgesamte Bild sehen von Dr. Krüger aus Köln, der verschreibt das Zeug, er hat er uns ja selbst gesagt, auch ganz gerne und auch sehr viel, weil es sehr nachgefragt ist. Wie ist das denn jetzt so, wenn man mal unterm Strich sieht? Also hilft das Zeug? Ist das Zeug ein gutes Medikament? Wie sieht er das?
Wir haben auch Patienten, die unsere Medikamente zugenommen haben. Verstehe ich nicht, wie das funktionieren kann. Die große Masse, die nehmen das sehr, sehr positiv auf und profitieren auch davon. Also das ist schon auch ein sehr, sehr gutes Medikament und ich bin da auch totaler Fan und verstehe die Leute, dass sie das haben wollen. Aber eben in der Langzeittherapie sehe ich die Probleme. Was ich hoffe, dass wir vielen Leuten so einen Anstoß geben können, dass die sehen, okay, mit Hilfe dieses Medikaments plus aber dem Ganzen, was ich hier sonst noch mache, dass ich ordentlich esse und mich bewege, kann ich wirklich was erreichen, dass sie dann über das Empowerment und über die Selbstwahrnehmung, Selbststärkung, dann dazu kommen, das vielleicht auch fortzusetzen, dass man irgendwann vielleicht sogar auf die Medikamente verzichten kann.
Also, das ist das Fazit von Diabetologe Dr. Christian Krüger aus Köln. Ich bin ja gespannt, wie Ozempic jetzt in den nächsten Jahren oder alle diese verschiedenen Dinge, die jetzt da, also da wird jetzt ja ein Hype, also es gibt jetzt ja schon einen Hype. Ich bin gespannt, wie viele verschiedene Abnehmensspritzen es in ein paar Jahren geben wird und wie viele Menschen das nutzen. Ich habe nochmal gecheckt, tatsächlich bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, die sagen, ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland sind stark übergewichtig, also adipös mit BMI über 30. Das sind 23% der Männer und 24% der Frauen. Und viele von den Menschen sagen mit Sicherheit, hey, diese Spritze würde mir helfen und würde bei mir richtig was bewirken. Also ich bin gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht.
Und ich habe auch noch eine Privatnachricht bekommen. Leider kann ich den Instagram-Namen nicht aussprechen. Das tut mir leid. Elena? Ich glaube Elena. Also da sind noch so andere Buchstaben mit dabei. Ich hoffe, dass mal Elena ist. Sorry an der Stelle, wenn es nicht der Richtige ist. Sie hat auch Diabetes, schreibt sie mir. Und seit Jahren hat sie sich am Anfang erstmal spritzen müssen. Dann hat sie ganz viele Nebenwirkungen gehabt, die mit den Tabletten, auch alles ganz, ganz, ganz viel Chaos. Sie hat sich teilweise so gefühlt wie auf Drogen. Und jetzt ist sie bei ihrer jetzigen Spritze Ozempic. Sie verträgt die auch echt richtig gut. Jetzt
das mal ihre Erfahrung zu dem Thema. Das Einzige, was sie jetzt hatte, dass sie vergessen hat, diese Spritze zu nehmen. Und dann hat sie die teilweise ein wenig später genommen, also immer noch im Rahmen des Ganzen. Und auf einmal hatte sie ganz viele Kopfschmerzen, Schwindel, ihr war auf einmal schrecklich schlecht. Aber für sie, sagt sie, sie nimmt es in Kauf, denn mir geht's wieder besser mit dem Diabetesmist. Also solche Erfahrungen gibt's auch. Dass Leute das mit dem Ozempic gut anfangen können.
Ich habe noch, das fand ich auch irgendwie ganz spannend, bei Zeitwissen, die haben ja auch einen Podcast, ne? Also die sind ja also fast so erfolgreich wie wir natürlich nur, aber auch ganz, ganz gut dabei. Da hat die Reporterin Elisabeth Räther, Kim lacht sich übrigens gerade schlapp, das seht ihr noch nicht, da hat die Reporterin Elisabeth Räther Ozempic mal getestet, weil sie gucken wollte, was das mit ihrem Essverhalten an sich macht. Also sie hat selbst keinen Diabetes, sie ist auch nicht adipös. Sie wollte tatsächlich gucken, was macht das mit meinem Appetit und mit meinem Alltag, auch in Sachen Essen. Und sie sagt, es ist krass, weil sie überhaupt nicht mehr über Essen danach gedacht hat. Also Ozempic hatte bei ihr wirklich die Wirkung, dass sie nicht mehr auf der Arbeit die ganze Zeit überlegt hat, Mensch, wann gehen wir denn in die Kantine und ich habe doch schon Hunger und esse ich heute Nudeln oder esse ich ein Brot oder so. Essen hat für sie einfach gar keine Rolle mehr gespielt, außer dass sie irgendwann gegessen hat. Also sie war völlig leidenschaftslos. Irgendwie aber ja auch traurig, weil, ja genau, weil Essen gibt ja vielen Menschen so total was Schönes. Also so, das wissen wir alle irgendwie, wie man sich auch freuen kann auf eine gewisse Mahlzeit oder auf, wir gehen essen im Restaurant oder im Urlaub irgendwie, du freust dich schon den ganzen Tag auf die Tapas am Abend. Und wenn so ein Medikament das so alles so kaputt macht, also ich meine, ja, ist ja auch irgendwie Sinn des Medikaments, dass du eben nicht übermäßig viel isst, aber dass auch das, was du isst, dir irgendwie nicht mehr so viel Freude macht, ja, traurig.
Tatsächlich hatte ich einen ähnlichen Effekt bei Metformin und kann mich da ganz gut reinfühlen. Und es war am Anfang tatsächlich bei Metformin manchmal so, als ob ich komplett neben mir gestanden hätte. Also mich haben Leute gefragt, was willst du essen? Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, ja. Und ich bin da hingegangen, um mir endlich mal wieder was zu gönnen. Das war ganz am Anfang, kurz nach meiner Diagnose. Und ich wusste es nicht, weil ich wirklich erstaunlicherweise für mich keinen Bedarf hatte. Also so, oh, willst du eine Wurst essen? Ja. Ich dachte, pff, ist mir eigentlich voll egal. Ja, so krass. Bin an diesen ganzen Sachen vorbeigegangen, am Glühwein, am Punsch und an den Paradiesäpfeln und dachte immer so, es ist mir egal. Und hat wirklich einen schönen Nebeneffekt, weil man isst halt dann nicht, hat aber auch so, hat einem auch so ein bisschen, also ich fand es eher gruselig als traurig, weil ich so das von mir nicht kenne. Ne? Ich habe einfach gerne Lust auf Essen. Ich koche auch gern, aber ja, merkwürdiges Gefühl, auf jeden Fall.
Merkwürdig. Ihr könnt ja vielleicht in den Podcast von den Kollegen mal reinhören. Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Erfahrungsbericht. Auch wenn, wie gesagt, das nichts mit Übergewicht und Diabetes zu tun hat, aber generell, was das einfach mit Menschen macht.
Google schlägt übrigens, wenn man Ozempic eingibt, ja, die Frage vor, wie komme ich ohne Rezept in Deutschland an Ozempic? Das müssen also Leute häufiger googeln. Die Antwort, die man da immer bekommt, ist natürlich, geht nicht offiziell. Es gibt es nur auf Rezept. Aber in den UK, also in Großbritannien, gibt es einen Schwarzmarkt, der organisiert wird für dieses Ding über Facebook. Und jetzt habe ich beim Diabetes Anker gelesen. Die haben sich unterhalten mit dem Ökonom Professor Dr. Heiko Burchert von der Fachhochschule Bielefeld. Der hat erforscht, ob es wirklich in Deutschland so einen Schwarzmarkt gibt für Diabetes-Hilfeprodukte. Also auch, ob du zum Beispiel an Sensoren kommst, ja? Und ja, der hat gesagt, er kann sich das gut vorstellen bei Ozempic, dass das unter der Hand dass es einen Schwarzmarkt gibt für dieses Medikament auch in Deutschland. Finde ich schon krass.
Ja, crazy. Kimi, genug Ozempic für heute. Machen wir kurz Appetit auf die nächste Folge. Was machen wir? Wir sprechen über Fashion.
Oh ja, oh ja. Nachdem wir jetzt so viel Fakten rausgehauen haben, wird's nächste Woche bunt, bunter Fashion.
Leichte Unterhaltung mit leicht bekleideten Menschen, die ihre Sensoren an Oberarmen zeigen. Das ist so im Prinzip die Message der nächsten Folge.
Ihr könnt ja vielleicht uns auch schreiben, habt ihr irgendwie so, Equipment muss ja nicht was sein, was ihr am eigenen Körper habt. Ja, also klar, Pumpenträger, Leute, die ihren Pen transportieren müssen. Oder Freddy hat gerade schon die Sensoren am Oberarm erwähnt, ja. Ihr müsst euch da irgendwie arrangieren, aber vielleicht habt ihr ja auch zu Hause so eine Ecke, die ihr euch schön gestaltet habt, wo euer ganzes Zeug lagert und nicht so wie bei mir die ganzen Kartons mit den Spritzen und Pennhilfen und so. Also so Täschchen zum Beispiel. Schächtelchen.
Ja.
Wir wollen wissen, wo lagert der ganze Kram und wie nimmt ihr den ganzen Kram mit? Und was bedeutet der ganze Kram, wenn ihr ihn in eurem Körper hängen habt, für euren Kleidungsstil?
Ja. Ich finde es aber auch witzig, dass du, also soweit hatte ich das Thema noch gar nicht gedacht, aber es stimmt natürlich auch, die Optik zu Hause, die Deko quasi, wo steht der das Diabetes-Dings, ist natürlich ein Thema. Und jetzt, wo du sagst, ich bin ja neulich erst umgezogen und dann haben wir bei uns im Badezimmer, haben die so Einbauregale reingemacht, die Vermieter. Und dann hatte ich so ein Regal mir extra blockiert, nur für die Diabetes-Sachen und dachte so, geil, da ordnest du das jetzt mal so richtig schön, weißt du, nur in diesem Fach, da kommen die Nadeln rein, da kommen die Sensoren rein, da kommt alles rein, was eben nicht in den Kühlschrank muss. Und heute Morgen ist mir aufgefallen, als ich diese Regale so anguckte, naja, sagen wir mal ein Regalbrett oder vielleicht auch einfach alle. Mittlerweile sind die Sensoren über alle drei Dinger, die Nadeln sind über alle drei Dinger, alles ist irgendwie schon mal aufgerissen worden und ich dachte nur so, ja geil, also Ordnung bei mir, never. Aber vielleicht sieht's bei euch ordentlicher aus, dann schickt uns gerne auch Fotos über unseren Insta-Kanal, Typfrage_der Podcast, da freuen wir uns sehr. Und nächste Woche dann eure beiden Fashionistas aus der Podcast-Branche, Kim und Freddy, die all in gehen beim Thema Mode und Diabetes.
Und vielleicht hat Freddy bis dahin auch ihr Bad aufgeräumt. Mal schauen.
Nee, das wird nicht passieren. Kann ich jetzt schon sagen.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.